Und ihr wisst, wenn ich in der Gemeinde bin und es gibt Kinder in unserer Gemeinde, dann gehören die ersten Minuten immer unseren Kindern. Und ich darf euch wieder bitten, zu mir nach vorne zu kommen. Kannst du dich da hinsetzen? Setz dich da auf den Boden. Setz euch auf. Nein, hier unten bitte. Ja. Mhm. Ja, ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Oh, der wackelt ja. Eine Geschichte erzählen von einem Herrn Nolte. Aber bevor ich über den Herrn Nolte etwas sage, geht es zu einer sehr, sehr großen Stadt in Deutschland. Und diese Stadt heißt Dortmund. Dortmund liegt ungefähr, wenn wir mit dem Auto fahren, 4 Stunden von hier entfernt. Dortmund hat über 500.000 Einwohner, also sehr, sehr groß. Aber diese Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, es liegt schon viele hundert Jahre zurück. Damals gab es diese Stadt Dortmund noch nicht. Da gab es auch keine Häuser, keine Fabriken, keine Geschäfte, sondern da gab es nur Wald, 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 einen ganz großen Wald. Und durch diesen Wald führte so ein kleiner Weg. Und diesen haben die Leute benutzt, um von einem Dorf in das andere zu gehen. Und der Herr Nolte, er hatte eine ganz besondere Aufgabe. Ich habe etwas mitgebracht. Ich habe hier auch einen Tisch, stelle ich mal davor. Und der Herr Nolte, er war nicht mit so einem schönen Rucksack, sondern mit einem anderen Rucksack unterwegs. Und er ging von Dorf zu Dorf und hat dort Dinge verkauft. Zum Beispiel, und ihr Kinder, ich kenne das auch noch, ich bin ja am Ende des Krieges geboren und kurz nach dem Krieg gab es viele Dinge nicht. Und da gab es auch Leute, die waren so mit einem Rucksack unterwegs und die haben dann Dinge mitgebracht. Zum Beispiel, Besen hatten die dabei in ihrem Rucksack. Dann hatten sie in ihrem Rucksack, was ist das hier? Sie hatten Garn dabei, um Knöpfe anzunähen, auch Garn oder um zu stopfen. Dann hatten sie Nadeln dabei. Oh ja, nicht so schöne eingepackte Seife. Aber Seife hatten sie auch dabei. Was hatten sie noch? Oh ja, hier, das brauchen die Leute auch. Das sind Schuhbänder und Schuhcreme. Das hatten ja damals die Leute nicht. Und nach dem Krieg gab es das auch nicht. Und darum gab es diese Händler, die umhermarschierten. Oh ja, Bleistifte, etwas zum Schreiben. Oh, ich habe noch etwas, damit man die Schuhe auch eincremen kann. Da braucht man natürlich Bürsten. Ach, ich will jetzt nicht alles rausräumen, gell? Das reicht erstmal. Also das hatte der Herr Nolte dabei. Aber sein Geschäft ging nicht gut. Er konnte leider in diesen Tagen wenig verkaufen. Da war er ein bisschen traurig drüber. Und er ging dann wieder durch den Wald, setzte sich auf einen Baumstamm und dann hat er trockenes Brot gegessen. Er war arm. Nur trockenes Brot hat er gegessen. Und während er das trockene Brot aß, leider habe ich keine größere Maus gefunden, als nur so eine kleine Maus. Da kam eine kleine Maus zu ihm gerannt. Wenn ihr mal eine größere habt, dann könnt ihr sie mir mal ausleihen. Und da kam eine kleine Maus gerannt und während er so aß, hat die ganz lieb den Herrn Nolte angeschaut. So ungefähr, ach bitte, gib mir doch ein paar Krümelchen. Und der Herr Nolte, er hat sein Brot gebrochen und hat ein paar Krümelchen runtergeworfen und die Maus hat die Krümel gegessen. Und als sie fertig war, hat sie wieder ganz lieb nach oben geschaut. Und lieber Mann, gibst du mir wieder ein paar Krümelchen? Und wieder hat die Maus Krümelchen bekommen. Und als er dann nichts mehr hatte, ja, dann sagt er, es tut mir leid, ich habe nichts mehr. Was machte die Maus? Die Maus verschwand. Und dann kam die Maus wieder zurück und hatte etwas in ihrem Mund. Und zwar ein Stück Gold. Und hat es vor die Füße von dem Herrn Nolte gelegt. Und dann marschierte die Maus wieder zurück, ging wieder weg und kam wieder zurück und hatte noch ein Goldstück in ihrem Mund und hat sie wieder hingelegt. Und dann Herr Nolte dachte, wieso das? Ich habe doch dieser Maus nur Krümel gegeben. Ist das der Dank der Maus an mich? Und dann lief die Maus weg. Nur ein kleines Stück. Blieb stehen und schaute sich um. Aber der Herr Nolte hat das noch nicht geschnallt. Die Maus lief ein bisschen weiter, drehte sich wieder um. Und dann hat der Herr Nolte begriffen, aha, ich soll der Maus folgen. Und dann lief er der Maus hinterher und die Maus blieb an ihrem Mauseloch sitzen. Und vor dem Mauseloch, da gab es einen Schatz mit vielen, vielen kleinen Goldstücken. Und darüber war der Herr Nolte so glücklich. Jetzt brauche ich keine Sorge mehr haben für meine Frau, für meine Kinder, für mich. Ich habe momentan genug. Ich werde weiterhin arbeiten. Und wenn es nicht so gut geht, ich habe momentan genug. Und Maus, liebe Maus, wenn ich wieder vorbeikomme, dann bringe ich diesmal mehr Brot mit als nur ein paar Krümelchen. Ihr Kinder, in der Bibel gibt es eine Geschichte. Ach nein, nicht eine Geschichte, sondern da gibt es viele, viele Hinweise, die uns sagen, wenn du einen armen Menschen siehst, teile mit ihm das Brot. Und wenn ich an das Neue Testament denke, da gab es den Johannes, den Täufer. Und er hat ja gepredigt zu den Leuten und die Leute haben gesagt, Johannes, wir möchten gläubig werden, was sollen wir tun? Und dann sagte der Johannes, hör mal zu, wenn ihr jemanden seht, der kein Hemd trägt, aber du hast zwei Hemden, dann gib dem ein Hemd, der keines hat. Und wenn du zu essen hast und du siehst jemanden, der hat nichts zu essen, gebe ihm zu essen. Ihr Kinder, wir haben ja noch Schulferien, aber irgendwann beginnt ja die Schule wieder. Und wenn ihr dann eine Pause habt und ihr seid meinetwegen beim Pausenbrot essen und ihr seht jemand, der hat vielleicht sein Brot vergessen oder keins, du hör mal zu, Anita, ich habe noch ein bisschen Brot, darf ich dir was abgeben? Oder du hast einen Apfel und der Josef meinetwegen hat nichts zum Essen, dann versuche den Apfel zu teilen oder wenn du noch einen hast, dann gib ihm einen. Das will uns diese Geschichte sagen. Es ist gut zu teilen. Die Maus war sehr, sehr dankbar und der Herr Nolte hat gerne gegeben. Und das wollen wir behalten. Wir wollen gerne den Leuten helfen, die einfach Hilfe brauchen. Ich danke euch. Ihr dürft euch wieder setzen. Eines Tages reiste unser Herr Jesus von Galiläa, das im Norden von Israel liegt, in den Süden nach Jerusalem. Während seiner Wanderung kam unser Herr Jesus durch zahlreiche Dörfer. In einem Dorf standen weit entfernt der Straße 10 Aussätzige. Diese Leprakranken kannten den Herrn Jesus und sie wussten, dass der Herr Jesus schon häufig Kranke geheilt hat. Als Jesus während seines Unterwegsseins von ihnen gesehen wurde, da riefen sie sehr laut, Jesus, Meister, hilf uns. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt und mit mir das mitlesen möchtet, Lukas Kapitel 17, Lukas Evangelium Kapitel 17, und wir werden aus diesem Kapitel einige Verse lesen, Lukas 17 und dort den Vers 13. Lukas Kapitel 17 und dort den Vers 13. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Als Jesus dann bei den 10 Aussätzigen war, sagte er, geht zu den Priestern und zeigt euch ihnen. Zu den Aufgaben der Priester gehörte es unter anderem, wenn Aussätzige von ihrer Krankheit geheilt waren, wenn sie durch ein Wunder gesund geworden sind, zu den Priestern zu gehen und die Priester haben sie dann als rein erklärt. Nachdem Jesus gesagt hatte, zeigt euch den Priestern, gingen die 10 sofort los. Ich kann das gut nachvollziehen. Und unterwegs wurden alle 10 geheilt. Sie wurden rein. Im Vers 14, Lukas 17, Vers 14, lese ich am Schluss. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer von den Geheilten ging zu Jesus zurück. Als er bei Jesus war, kniete er vor Jesus nieder und dankte laut dem Herrn für seine Hilfe. Und dieser eine war ein Samaritaner. Samaritaner waren in den Augen der Juden Abgefallene vom Glauben und Minderwertige. Ihr Lieben, nicht die neuen, gesund gewordenen Juden haben sich bei dem Herrn Jesus bedankt, sondern der in den Augen der Juden Minderwertige, der Unwürdige. Nachdem sich der Samaritaner herzlich bei Jesus bedankt hatte, fragte Jesus ihn: Hör mal zu, guter Mann, sind nicht 10 Personen gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Vers 17. Jesus sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind die anderen 9? Preist nur du als Ausländer mich, bist nur du dankbar dafür? Und ich lese die Verse 18 und 19. Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Erleben wir nicht auch immer wieder Undankbarkeit? Ihr Lieben, vielleicht können wir anhand dieser Geschichte, dieser wahren Begebenheit, den Kummer von Gott, dem Vater, ein wenig besser verstehen. Der Vater gab seinen Sohn für eine undankbare Welt. Und diese Welt ist im Allgemeinen undankbar geblieben. Undankbarkeit ist ein Charakterzug von den Menschen, die in Sünde gefallen sind. Paulus sagt: Die heidnische Welt kennt Gott, doch sie verehrt Gott nicht und dankt ihm nicht. Und in der Lutherbibel lautet dieser Text: Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Undankbarkeit ist fast in allen Gesellschaftsschichten zu finden. Eine Arbeitsvermittlung bot über das Radio Jobs an. 2500 Jobs konnten auf diese Weise vermittelt werden. Etliche Zeit nach dieser Kampagne meldete sich erneut der Sprecher der Arbeitsvermittlung im Radio. Er sagte: 2500 Personen sind durch unsere Vermittlung in Arbeit und Brot gekommen. Wir freuen uns darüber. Doch nur 10 nahmen sich die Zeit, um sich dafür zu bedanken. Ihr Lieben, bei den 10 Aussätzigen zur Zeit Jesu waren es 10%, die sich bei Jesus bedankten. Und hier bei der Arbeitsvermittlung waren es nur 0,04%. Die Undankbarkeit, die wir erfahren, ist ein schwacher Abglanz von dem, was Jesus damals, als er auf dieser Erde lebte, erfahren hat und bis heute erlebt. Die Geschichte der 10 Aussätzigen lässt bei mir die Frage aufkommen: Bin ich der eine in der Geschichte von Jesus, der sich bedankte, der also gerne einen Dank weitergibt? Oder bin ich einer von den 9, die keinen Dank weitergaben? Bin ich einer von den 10 Personen, die sich beim Radiosprecher für die Arbeitsvermittlung bedankten? Oder bin ich einer von den 2490 Personen, die keinen Dank über ihre Lippen brachten? Undankbarkeit wird mehr und mehr ein Wesenszug unserer Gesellschaft. Und wie ist es bei mir? Wie ist es bei dir? Undankbarkeit ist nicht nur außerhalb der Christenheit zu finden. Undankbarkeit hat auch ihren Weg in die christliche Gemeinde gefunden. Das heißt auch zu dir und zu mir. Hand aufs Herz. Wie oft gleiche ich und wie oft gleichst du einem der neun gesund gewordenen Aussätzigen, die sich aber nicht bedankten? Wie oft kommt kein Dank über unsere Lippen? Wie oft gleiche ich, wie oft gleichst du einem von den 2490 Personen, die in Lohn und Brot kamen, aber kein Wort der Dankbarkeit weitergegeben haben? Unser Bruder Paulus wünscht, dass wir im Danken verschwenderisch und großherzig sind, und zwar unserem Gott gegenüber. Und ich möchte auch hinzufügen, auch dem Mitmenschen gegenüber. Ich lese ein Wort von Paulus, das in Epheser Kapitel 5 steht. Epheser Kapitel 5, es ist uns im Allgemeinen gut bekannt. Epheser 5, Vers 20, und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesu. Ihr Lieben, ich bin noch nicht so weit gekommen, dass ich meinem Gott für alles danken kann. Es gibt viele Dinge, dafür kann ich echt von Herzen ein Danke sagen. Aber es gibt auch Dinge, da bin ich noch nicht so weit. Da kann ich noch kein Danke sagen, aber ich darf wachsen. Und der Schreiber des 136. Psalms sagt, danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Danke dem Herrn für die Wunder in seiner Schöpfung. Dankt ihm für die Führung seines Volkes in der Geschichte. Und nochmals ein Wort von Paulus. Lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Jesus Christus. Und wachsen zu Christus beinhaltet auch dieses Wachsen im Danken. Im 1. Thessalonicher 5 sagt Paulus, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Ihr Lieben, danken war für Jesus als Sohn Gottes eine Selbstverständlichkeit. Bevor Jesus die 5000 Männer speiste, dazu kommen noch die Frauen und die Kinder, also es waren gut 10.000. Bevor er sie speiste, hat er seinen Vater für das Essen gedankt. Ein anderes Mal hat Jesus 4.000 Männer gespeist und dazu kommen wieder die Frauen und die Kinder, auch etwa 10.000. Und bevor er das Essen weitergab, hat er gedankt. Bevor Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hatte, sagte er, Vater, ich danke dir, dass du mich erhörst, dass du mich erhört hast. Und dann rief er, Lazarus, komm heraus. Und vor dem Austeilen von Brot und Wein beim Abendmahl dankte Jesus dem Vater für die Speise. Auch bezüglich des Dankens ist der Sohn Gottes für uns das optimale Vorbild. Und hier kann ich nur sagen, ich habe euch ein Beispiel gegeben, befolgt diesem oder handelt ebenso, wie ich es getan habe. Ihr Lieben, lasst uns im Danken verschwenderisch und großherzig sein. Aber wenn wir danken, dann lasst es immer ein ehrliches Danken sein. Der deutsche evangelische Christ, Pfarrer und Liederdichter Karl Friedrich Herrose, bringt unter anderem in dem Lied Danke dem Herrn seinen aufrichtigen Dank an Gott zum Ausdruck. Danke dem Herrn, wir danken dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Lobet den Herrn, ja, lobe den Herrn. Und jetzt wird er plötzlich ganz persönlich. Auch meine Seele, vergiss es nie, was er dir Gutes getan hat. Ein weiteres Lied, aber nicht von Herose, lautet: Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden. Gerade bezüglich des Dankens möchte ich gerne ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer weitergeben. Wir beten um große Dinge und vergessen für die täglich kleinen, aber notwendigen Dinge zu danken. Wie kann Gott dem Großes anvertrauen, der das Geringe nicht dankbar aus Gottes Hand nimmt? Welch ein gewichtiges Zitat. Wir beten um große Dinge und vergessen für die täglich kleinen, aber notwendigen Gaben zu danken. Wie kann Gott dem Großes anvertrauen, der das Geringe nicht dankbar aus Gottes Hand nimmt? Ich möchte auch ein Wort weitergeben von Abraham Lincoln. Er sagt, die Menschen murren, weil keine Rosen ohne Dornen heranwachsen. Zu seiner Zeit war es so. Hat sich ja manches verändert. Aber ich möchte es wiederholen. Die Menschen murren, weil keine Rosen ohne Dornen heranwachsen. Warum danken die Menschen Gott nicht dafür, dass Gott auf dornige Stängel so schöne Rosen heranwachsen lässt? Die Menschen murren, weil Gott keine Rosen ohne Dornen heranwachsen lässt. Warum danken die Menschen Gott nicht dafür, dass Gott auf dornige Stängel so schöne Rosen heranwachsen lässt? Im 139. Psalm lobt und dankt David Gott: Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Ihr Lieben, wenn es um das Danken geht, dann können wir mit Worten danken. Danke für das leckere Frühstück, das du hergerichtet hast. Danke, dass du den Müll hinausgetragen hast. Oder danke für das fein gebügelte Hemd. Danke, dass du mich mit in die Gemeinde genommen hast. Ich kann also nur mit Worten danken. Doch wenn wir danken, ich bitte euch darum, lasst es stets ein ehrliches und aufrichtiges Danken sein. Ich kann aber auch mit Worten und mit Taten danken. Das wäre das Zweite. Das Erste nur mit Worten. Ich kann aber auch mit Worten und Taten danken. Naaman dankte Elisa für die Heilung vom Aussatz. Er tat es mit Worten. Aber das war für ihn nicht ausreichend. Seine tiefe Dankbarkeit wollte er mit Geschenken unterstreichen. Naaman wollte dem Elisa Silber und Feiertagskleider geben. Doch Elisa lehnte die Geschenke ab, denn er sagte: Der lebendige Gott hat dich gesund gemacht, nicht ich. Trotz der abgewiesenen Geschenke hatte Naaman das Bedürfnis, vor Elisa ein Bekenntnis abzulegen. Elisa, nun weiß ich, dass es nur einen lebendigen Gott gibt. Und in Zukunft will ich nicht mehr den Göttern meine Opfer und meine Gebete bringen, sondern nur noch diesem einen lebendigen Gott. Ich kann also mit Worten und Taten danken. Meine Tante flog mit ihrem Mann, nachdem er in Rente war, zweimal im Jahr ins Ausland. Einmal zu der Tochter nach Portugal und dann zu dem Sohn in die Vereinigten Staaten. Tante und Onkel waren, wie viele andere Christen, einfach Karteichristen. Aber jedes Mal, wenn beide von ihrer Reise zurück waren, gab die Tante mir 100 D-Mark, damals D-Mark, später 100 Euro pro Reise. Das heißt, jedes Jahr 200 D-Mark beziehungsweise 200 Euro. Und das 15 Jahre hindurch. Joachim, das ist mein Dank an Gott für sein Bewahren. Verwende das Geld dort in deiner Kirchengemeinde, wo du meinst, dass es angebracht ist. Danken mit Worten und Taten. Sandra besuchte die 10. Klasse, als ich mit ihr die Bibel betrachtete, also Bibelstunden gab. Und eines Tages erzählte Sandra mir, dass nur Danke zur Mutti zu sagen zu wenig ist. Weißt du, Joachim, was ich seit gut 2 Jahren tue? Meine Mutter steht jeden Morgen extra für mich auf, um mir das Frühstück herzurichten. Ich schreibe immer wieder Briefchen, nicht jeden Tag, aber doch des Öfteren. Und diese Briefchen lege ich dann unter den Frühstücksteller oder ich lege so ein Briefchen in den Wäscheschrank oder auf das Kopfkissen. Und in diesem Briefchen steht unter anderem: Mama, ich liebe dich. Danke für das Herrichten des Frühstücks. Denn du stehst extra früher für mich auf. Danke, dass du meine Wäsche wäschst und bügelst. Hier und da stelle ich auch einen Blumenstrauß auf den Tisch als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danken mit Worten und Taten. Ich denke an Brigitte. Brigitte liebt Schnittblumen. Wenigstens 2-mal im Monat schenkt ihr Mann einen kleinen Strauß Schnittblumen seiner Frau, um deutlich zu machen: Ich bin dankbar, dass du in dem Hause bist, für Sauberkeit sorgst, für Ordnung, das Essen herrichtest und vieles andere mehr. Ich möchte die Schwester Anna noch erwähnen. Seit ihrem 70. Geburtstag hat sie jedes Mal in der Gemeinde 50 Euro als Missionsgabe gegeben. Weißt du, Joachim, ich danke Gott, dass ich noch so vital bin, dass ich einen klaren Kopf habe, in der Gemeinde mitarbeiten kann und Sabbat für Sabbat im Gottesdienst sein kann. Für mich sind diese Geschenke von Gott nicht selbstverständlich, sondern Gaben von ihm. Und ich möchte meine Dankbarkeit durch meine kleine Gabe kundtun. Und wenn ich an unsere Kinder denke, unsere Kinder bringen auch oft ihre Dankbarkeit zum Ausdruck, entweder durch selbstgepflückte Blumen im Frühjahr, im Sommer, im Herbst, oder auch durch eine Zeichnung, die sie dann der Mutter oder dem Papa überreichen. Es kann auch mal ein Gutschein sein, 3-mal abwaschen oder 3-mal die Spülmaschine einräumen und wieder ausräumen. Ich denke an die kleine 5-jährige Laura, nicht unsere Laura, aber auch eine Laura. Diese Laura hat eines Tages zu der Mutti gesagt: Mama, du bist so lieb, du sorgst für mich. Mama, diesen Freitag und nächsten Freitag werde ich das Bad putzen. Du brauchst es nicht zu putzen, ich mache das für dich. Du brauchst mir nur das Wasser herrichten. Nach einer solchen Predigt wie dieser kam eines Tages eine Frau oder nach dem Gottesdienst eine Frau zu mir und sagte: Danke, Joachim, für diese Anregungen. Weißt du, ich habe ganz liebe Enkelkinder, aber ich habe Gott noch nie bewusst für die lieben Enkelkinder gedankt. Hab das einfach als selbstverständlich angesehen. Aber in Zukunft werde ich überschwänglich werden und Gott immer wieder dafür preisen, dass er mir solche lieben Enkelkinder gegeben hat. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen. Der erste, danken nur mit Worten. Zweitens, danken mit Worten und Taten. Das Danken, das ist jetzt der dritte Punkt, das ist der dritte Punkt. Das Danken fällt mir schwer. Und ich sehe auch keine Notwendigkeit, Danke zu sagen. Aber was sagt Paulus? Saget Gott Dank für alles. Emil verließ eines Tages wie der verlorene Sohn sein Zuhause. Wie froh war er, endlich frei zu sein. Obwohl seine Mutter immer wieder für ihn da war und alles für ihn tat, kam ganz, ganz selten ein Danke über seine Lippen. Warum sollte ich eigentlich meiner Mama Danke sagen? Sie soll doch froh sein, dass ich noch zu Hause bin. Eines Tages verließ Emil das Elternhaus und war froh, richtig frei zu sein. Erst als es Emil gesundheitlich und finanziell dreckig ging, dachte er an seine liebe Mutter und besuchte sie. Er entschuldigte sich bei ihr, dass er so undankbar war. Mama, bitte vergib mir. Emil musste erst in der Gosse landen, um zu begreifen, dass Mama es stets gut mit ihm gemeint hat. Wann hast du zum letzten Mal so ganz bewusst Danke gesagt? Danke zu deinem Ehepartner, danke zu den Kindern, zum Gemeindeglied, zum Nachbarn und danke zu Gott. Wann? Warum tut sich der eine und andere hier und da so schwer, dieses aufrichtige Danke auszusprechen? Warum? Warum fällt es dir eventuell schwer, ein ehrliches Danke entgegenzunehmen? Es geht nicht nur um das Aussprechen des Dankens, des Danke, sondern auch das Entgegennehmen eines Dankes. Heute Morgen geht es mir darum, um uns bewusst zu machen, dass zum Leben mit Jesus und zum Leben eines Christen das ehrliche Danke sagen unerlässlich ist. Und dass wir einen aufrichtigen Dank bescheiden annehmen sollten. Ihr Lieben, danke, dass ihr heute Morgen in den Gottesdienst gekommen seid. Das ist ein Danke mit Worten. Danke, dass ihr heute Morgen aufgestanden seid und hierher gekommen seid, schick gekleidet habt. Hättet ja genauso gut im Bett liegen bleiben können oder etwas anderes unternehmen können. Aber danke, dass ihr hier seid. Danke für unser Miteinander. Ich werde nach meinem Schlussgebet meine Dankbarkeit auch zeigen. An alle die heute Morgen hier sind. Und danke, Herr Jesus Christus, dass du der Herr über alles in unserem Kosmos, aber auch in unserem Leben bist. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Herr, es ist mir ein Wunsch, auch für dieses Jahr, lass mich im Danken wachsen. Amen.